Herzlich willkommen bei Coole Bude, dem Podcast über die Zukunft der Architektur, Immobilien und Design. Heute zu Gast mit Daniel Bösel von Ados und dem spannenden Thema Social Media Marketing. Hallo Daniel.
Hallo, grüß euch Jungs, schön, dass ich hier sein darf.
Hallo Daniel, auch ein freundliches Hallo von mir. Heute schon unsere zweite Zencaster-Aufnahme. Muss ich mich noch dran gewöhnen. Persönlich finde ich immer noch besser, aber wir haben es irgendwie nicht übereinander bekommen, uns zu treffen. Deswegen bin ich Gott froh über die wunderbare Technik und die funktioniert auch.
Ja, ja, hallo Daniel. Wo bist du eigentlich gerade?
Ja, genau. Wo bist du?
Ich sitze gerade im wunderschönen Regensburg. Im Moment zwar etwas verregnet. Man hört es vielleicht noch, mein bayerischen Akzent kann man ein bisschen raushören. Also die bayerischen Zuhörer werden vielleicht jetzt denken, jawohl, einmal Verstärkung aus dem Süden im Podcast.
Okay.
Aber das sitze ich im Moment, genau.
Und wir fangen eigentlich immer so an, dass uns unser Interviewpartner einfach so ein paar Sachen über sich erzählt. Wo kommst du her? Wie bist du zu dem geworden, was du heute bist? Vor allem halt auch beruflich. Also was treibt dich da an? Und wie bist du nachher bei Ados gelandet oder hast du Ados so, ich glaube, sogar aus der Taufe gehoben? Ja, vielleicht erzählst du uns ein bisschen was zu dir.
Yes, genau. Also Ados entstand eigentlich während dem Studium. Ich bin quasi noch im Studium und viele kennen es. Also ich weiß nicht, ob ihr studiert habt, aber trockenes BWL-Studium ist da meistens so, naja, kann ich mir Spannenderes vorstellen, als in die Buchhaltungsvorlesung zu gehen oder mal in die Privatrechtsvorlesungen. Aber ich war schon immer ein bisschen untriebig, eigentlich nebenher, arbeite auch bei einem Projektentwickler hier in Regensburg ansässig. Irgendwann bin ich aufs Thema Online-Marketing gestoßen, fand das relativ interessant und dachte mir, hey, bevor du dich wieder mal überliest, typisch akademisch, einfach ausprobieren, machen. Mach das Ganze jetzt seit 3 Jahren eigentlich und wir haben dann Anfang letzten Jahres die Agentur Ados Marketing gegründet und sind gerade dabei, uns jetzt zu spezialisieren auf die Immobilienbranche, weil ich war letztes Jahr in den USA, auch im Ausland ein halbes Jahr und habe dort unter anderem auch an der Uni zusammengearbeitet mit Professoren, die im Consulting für PropTech-Unternehmen in den USA arbeiten. Und dort kamen wir auch aufs Thema Immobilienmarketing. Und von dort aus hat sich das eigentlich relativ schnell gefestigt in die Richtung. Und deswegen sind wir jetzt da am Markt unterwegs und wollen uns da gerne spezialisieren.
Okay, was bietet Ados dann so an? Also kann ich so als Projektentwickler einfach zu euch kommen und sagen, pass auf, ich habe hier ein neues Projekt und ich suche jetzt ein richtig cooles Online-Marketing, was mich ziemlich stark nach vorn bringt und mir meinen Vertrieb erleichtert. Ist das so der klassische Weg?
Genau. Oder vielleicht kannst du mal kurz erklären, was da zurzeit auch einfach geht gerade. Weil mir fehlt zum Beispiel auch der Überblick, was im Immobilienbereich gerade en vogue quasi ist. Weil die Branche ist ja auch immer ein bisschen, ich sag mal, hinterher. Ne? Oder tickt eine Runde langsamer als zum Beispiel jetzt bei mir in der Werbung, wo ich jetzt kaum hinterherkomme, dem neuesten Trend immer zu folgen. Genau, vielleicht kannst du uns einen kurzen Überblick drüber geben, irgendwie was jetzt zurzeit da in dem Bereich speziell für diese Branche halt en vogue ist.
Yes, also ich würde tatsächlich sagen, es sind die Facebook-Ads bei Facebook. In den USA gibt es da die große Plattform Zillow, kennt dort eigentlich jeder, hat ein ziemlich großes Monopol. Und irgendwie waren die Makler unzufrieden, weil in den USA läuft es noch über MLS-Book. Ich weiß nicht, ob das bekannt ist, aber
wie heißt das?
MLS-Book. Also Transaktionen, Immobilieninserate sind öffentlich. Das bedeutet, es kostet keine Gebühr, dass ich mein Inserat, meine Eigentumswohnung dort veröffentliche. Im Zuge kann ich dann aber sagen als Makler, wenn Privatperson Daniel seine Wohnung bei Zillow inseriert und Käufer finden möchte, stehe ich als Makler zur Seite. Das bedeutet, bevor ich dann als Nutzer Informationen zur Immobilie anfordern kann, muss ich mich entscheiden, mit welchem Makler ich zusammenarbeiten will. Da habe ich dann die Möglichkeit, rechts unten, ähnlich wie bei Amazon, bei so einem Warenkorb-Button, werden mir dann 4, 5 verschiedene Makler angezeigt, mit kurzen Namen, Profilbild und Sternebewertung. Und irgendwann waren die Makler natürlich relativ unzufrieden, weil ihr könnt euch ja vorstellen, ein Haus ist eigentlich ein Objekt, ein Eigenheim. Ich mache das Ganze 1, 2 Mal im Leben. Das ist eigentlich so meine größte finanzielle Investition als Privatperson. Mhm. Und deswegen kontaktiere ich schon mal gleich 3 Makler, alle, die ich sehe. Hör mir von jedem mal an, was der zu sagen hat. Und generell kann ich mich da auch nicht differenzieren als Makler, weil ich eben an dieses Format von dem Immobilienportal gebunden bin. Im Ende hat es dann darin resultiert, dass ich irgendwie so ein Käuferlead für je nach Markt 100, 150 Dollar bekommen habe. Dadurch, dass der Interessent aber natürlich 3-4 Makler noch kontaktiert hat, habe ich dann am Ende richtig schlechte Abschlusssummen gehabt und ich hatte nicht wirklich jetzt einen Branding-Faktor, wo ich sage, hey, der hat zwar den Deal jetzt nicht über mich abgeschlossen, aber ich habe in den Prozess irgendwie noch ein bisschen Branding-Faktor reingebracht und konnte mich da differenzieren, weil ich eigentlich nicht als Andreas Mustermann von 24 Immo eigentlich im Prozess involviert war, sondern ich war der Makler Andreas von Zillow. Also irgendwie war ich immer noch auf die Plattform gebunden. Dann haben sich einfach ein paar Makler herausgetan und haben dann mit Facebook Ads gestartet. Also man muss sich vorstellen, Facebook Ads gibt es jetzt auch schon, ich würde sagen, seit 2008 ungefähr. Mhm. Und haben da einfach zu experimentieren begonnen. Und generell, was wir halt sagen, Facebook hat halt mehrere Vorteile. Also wenn ich vielleicht kurz ein Beispiel bringe, wenn du jetzt sagst, hey, ich möchte für mein Objekt das Ganze vermarkten, die Wohneinheiten, dann kann ich jetzt ein Beispiel machen. Ich kann dann hingehen und kann sagen, hey, zum einen beim Immobilienportal bin ich schon mal eingeschränkt, was das Design angeht. Also ich kann jetzt bei Facebook so Bilderkarusselle machen. Man kennt es vielleicht, das sind dann 5-6 Bilder nebeneinander, wo ich richtig durchwischen kann und mir die ganzen Objekte von jedem Winkel ansehen kann. Oder ich kann eine Videoanzeige machen. Oder neuestens kann ich jetzt sogar 3D-Bilder machen. Das heißt, wenn das jemand sieht, ein potenzieller Interessent, hat der eigentlich schon mal eine viel bessere Vorahnung von dem Objekt, was er sich hier überhaupt ansieht. Und dann schicke ich die Person, wenn sie Interesse hat, einfach auf meine Website zur Kontaktaufnahme. Und im Grunde zeigen eben Tests oder jetzt generell marktunabhängig von USA zu Deutschland, dass ich so je nach Dollar oder Euro so einen Interessenten dann für 5 bis 10 Dollar bekomme, beziehungsweise Euro. Und am Ende ist der Lead exklusiv, der gehört mir. Also der hat dann keine anderen Makler kontaktiert, sondern der kennt nur mich, der war nur mit mir in Kontakt. Das heißt, ich habe hintenrum dann auch höhere Abschlusssummen und das Ganze resultiert eigentlich auch in höheren Abschlusssummen, weil ich eben die Möglichkeit habe über Facebook, ich kann ja da Big Data-mäßig wirklich Alter, Geschlecht, Wohnort, Beruf, Interessen, Hobbys. Also ich kann wirklich, wenn ich jetzt im Luxusimmobilien-Segment tätig bin, mir genau das Segment raussuchen, die Leute, die ich ansprechen will. Oder vielleicht, wenn ich jetzt nur im Vertrieb als Bauträger von Studentenapartments tätig bin, nur Studenten im Umkreis ansprechen, habe da dann eigentlich nur die Personen, die ich erreichen will. Und spare mir dann so Geld und auch hintenrum Zeit, da die Abschlüsse dann meistens schneller und auch mit einer höheren Quote gehen. Mhm.
Das ist natürlich, damit gehe ich ziemlich stark, auch ziemlich breit an den Markt. Ich bin natürlich nicht so speziell, als wenn ich jetzt bei ImmoScout eine Anzeige reinschmeiße. Und auf ImmoScout sind halt nur Leute, die Immobilien suchen. Ja, also bei Facebook muss ich schon eine Breitseite feuern, kann ich mir vorstellen. Oder kann ich das wirklich so stark einschränken, dass das so zielgruppengenau ist, dass ich das vielleicht sogar mit ein bisschen vergleichen lassen könnte, ImmoScout und so Facebook-Ads?
Genau, also du kannst generell in den USA ist da noch mehr möglich. Bei uns gab es ja letztes Jahr die DSGVO, das neue Datenschutzgesetz. Das heißt, da wurde die Zielgruppentargetierung jetzt auch eingeschränkt seitens Facebook. Aber in den USA geht es wirklich, es gibt so Metriken. Also man muss sich ja vorstellen, dort ist das Ganze viel verbreiteter. Die haben ja wirklich Zehntausende von Verkäuferanfragen Käuferanfragen für Makler. Das bedeutet, irgendwann sehen die natürlich, die zeichnen ja alle Besucher auf, alle Datenströme. Hey, ich hatte jetzt 10.000 Personen, die sich für eine Immobilie interessieren. Und daraus machen sie dann das Merkmal most likely to buy a new home or Homeowner oder First Homeowner. Das bedeutet, ich, wenn da eine Werbeanzeige schalte als Makler, kann einfach die Interesse angeben, Leute ansprechen, die sehr wahrscheinlich sind, in nächster Zeit wahrscheinlich ein Haus zu kaufen, weil Facebook eben von anderen 10.000 Transaktionen weiß, wie die Personen demografisch aussehen, viele sind geschieden oder frisch verheiratet, verlobt etc. und kann über mehrere 10.000 Datenpunkte einfach ganz genau wirklich sagen, hey, den habe ich jetzt ausfindig gemacht im Netzwerk, der hat 99% Ähnlichkeit zu anderen 100 Leuten, die sich in letzter Zeit eine Immobilie gekauft haben. Mhm. Wenn du dem jetzt die Werbeanzeige zeigst, dann solltest du gute Erfolgswahrscheinlichkeiten haben.
Krass. Okay, cool. Und wie macht man das Targeting dann jetzt in Deutschland, wenn diese Attribute fehlen?
Mhm. Also zum einen musst du dann, wie ich schon gesagt habe, relativ breit reingehen. Also du hast einfach nicht ganz so gute Möglichkeiten. Mhm. Aber was du natürlich machen kannst, bei Facebook bekommst du immer so einen Tracking-Pixel. Das heißt, den baust du einfach bei dir in der Website ein und dann siehst du, dann kannst du zwar nicht sehen, wer mit Namen und Adresse auf deiner Seite war, es ist quasi anonym, aber Facebook zeichnet alle Datenströme auf von Leuten, die von Facebook auf deine Website kommen. Das bedeutet, du kannst die Personen dann wieder auswerten und kannst da eine sogenannte Lookalike-Audience draus machen. Das heißt, du sagst Facebook wieder, hey, ich hatte jetzt von meinen Werbeanzeigen schon 100 Leute, die eine Anfrage gestellt haben für mein neues Objekt, das ich jetzt am Markt bringe. Werte mir doch die anderen 100 Interessenten aus, die ich beim alten Projekt hatte und suche mir wieder Leute im Netzwerk, die 99% Ähnlichkeit vorweisen.
Ach so, das heißt, man muss einmal so das Datennetz quasi einmal auswerfen mit der eigenen Seite, genau. So als Target, ja. Und man bildet dann wie so eine Art Trichter, ja. Das heißt, quasi dann wird die Definition quasi, wer interessiert sich denn für meine Objekte jetzt oder wer ist auf meine Anzeige angesprungen initial auf Facebook, die wird dann sozusagen enger. Verstehe ich das richtig?
Genau, also du startest so erstmal ganz breit, definierst deine Interessen so nach Alter, genau. Und Hobbys. Genau, und dann sagst du, hey, nachdem ich 100 Leute auf der Seite hatte, die sich eingetragen haben, dann weiß ich ja wirklich, da muss ich jetzt nicht mehr im Dunkeln tappen, dann will ich ganz genau haarspitz wissen, wer war auf der Seite und spreche im Grunde dann nur noch ähnliche Personen an.
Ach so, okay. Verstehe.
Ja, und was auch cool ist, was du, glaube ich, bei Portalen auch nicht machen kannst, die Leute, die du auf der Seite hattest, die kannst du taggen. Das heißt, wie ich schon gesagt habe, meistens ist es ja so, wenn man sich ein Eigenheim zulegt, ich grase erstmal alles ab. Ich will ja keine Fehlentscheidung treffen, ich suche mir alle Angebote raus im Markt. Das heißt, wenn ich mal bei dir online auf den Inseraten war, stelle ich nicht sofort eine Anfrage. Ich merke mir das mal, aber klicke wieder weiter. Und jetzt bin ich aber getaggt. Das heißt, ich kann jetzt eine Remarketing-Anzeige machen, wo ich demselben Nutzer am nächsten Tag nochmal das exakt selbe Objekt, auf dem er drauf war, bei Facebook anzeige.
Ja, damit hast du quasi schon diesen Wiedererkennungseffekt. Halt, ja?
Dann, also sozusagen, du kannst einen Reminder hinterher schicken, genau. Wie es in der Werbesprache heißt.
Da rollt dann der BMW das genau. Zweite Mal durchs Bild. Ja? Und du denkst, kenne ich doch.
Genau,
ja?
Du kannst dann eigentlich sogar noch ein cooles Incentive geben. Also eigentlich kommt der Gedanke aus dem E-Commerce. Da ist es einfach gang und gäbe, von 100 Leuten, die sich was in den Warenkorb legen, kaufen nur 60. Das heißt, du verlierst 40 Leute, die eigentlich schon fast vom Kauf waren. Wenn du jetzt eine Remarketing-Anzeige an die anderen 40 Personen machst mit, hey, du bekommst doch einen 10%-Gutschein, kauft wieder einen Großteil. Und den 10%-Gutschein bekommen ja nur die nicht ausgecheckt haben. Das heißt, du kannst jetzt wieder überlegen, hey, was wäre eine Möglichkeit für mich, wenn ich Leute drauf habe, die sich für meine Inserate interessieren, aber mir keine Anfrage schicken, wie könnte ich die im Remarketing nochmal überzeugen mit irgendeinem Versprechen oder irgendeinem Claim, dass die dann sagen, hey, wow, ich gehe nochmal auf seine Seite und stelle jetzt die Anfrage.
Das könnte so was Einfaches sein, wie zum Beispiel anstatt eine Vierzimmerwohnung vielleicht eine Dreizimmerwohnung oder vielleicht ein anderes Bild von der Visualisierung oder eine schöne Innenvisualisierung hinterher schicken, dass man sich das vielleicht nochmal besser vorstellen kann. Da gibt es unendlich viele Möglichkeiten. Klasse.
Ja, oder genau was sagst du denn? Weil also 10% Gutschein verstehe ich bei einem iPod, aber jetzt vielleicht nicht bei einer Immobilie, ne?
Ja, genau. Was da mega cool ist, mach doch dann in der Remarketing-Anzeige einfach vielleicht ein paar Kundenstimmen rein. Also du kannst dir vorstellen, du machst wieder so eine Wish-Anzeige, wo du dann einfach 3-4 Bilder von bereits verkauften Objekten oder von Bildern von zufriedenen Kunden reinpackst und sagst, hey, das ging die letzten Monate über uns den Tisch oder das sind die drei von den letzten Kunden, das sagen die uns mit Zitaten und so schaffe ich Vertrauen, weil ich glaube, das ist auch eine Riesensache mit den ganzen Online-Möglichkeiten, die es ja gibt, also die ganzen Venture Capital finanzierten Möglichkeiten wie diese iBuyer, die dir wirklich dann einfach über die Plattform dein Haus verkaufen, ohne Menschenkontakt, ohne alles. Da fehlt es einfach noch am Vertrauen, weil wie gesagt, ich habe einfach so eine große Angst, dann Fehler zu machen, wenn ich nur ein, zwei Mal in meinem Leben ein Haus verkaufe, dass ich dann trotzdem irgendwie das Vertrauen will. Und so über, hey, das sagen meine bisherigen Kunden oder die Häuser haben wir schon verkauft letztes Monat, kann ich dann eben so ein Vertrauen aufbauen, dass sie sehen, hey, sehe ich mir nochmal an, ich bin da jetzt überzeugt davon.
Also das geht ja so ein bisschen entgegen einem anderen Trend, der gerade ziemlich in Deutschland aktuell ist. Also wir hatten auch schon Homeday interviewt, es gibt Mac Makler, die die halt so eine Art Plattform bieten und dann auch mit eigenen Maklern, allerdings unter dem Label Mac Makler, dann halt an den Markt gehen. Was du machst, ist ja dann ganz klar, hey, bau dir deine eigene Marke auf. Macht das heute überhaupt noch Sinn? Ich sag jetzt mal, die Konkurrenz ist groß. Da stehen so Dinge gerade vor der Haustür wie Bestellerprinzip, die den Markt ziemlich stark umherwirbeln können. Macht es nicht vielleicht mehr Sinn, unter die Fittiche von so einem großen Anbieter vielleicht so runterzuschlüpfen als Makler? Oder gehe ich vielleicht doch lieber ganz klar und sage, hey, pass auf, ich baue meine eigene Marke auf? Ja.
Mega interessantes Thema. Also beschäftigt uns auch in letzter Zeit sehr. Der Vorteil, den du natürlich hast bei Homedare oder mit Makler oder sei es jetzt auch im Gewerbebereich mit JLL, ist natürlich, wenn du neuer Makler bist, du hast keine Kontakte im Markt. Das heißt, vor allem im Gewerbeimmobilienbereich ist es ja noch schwerer, an Kontakte ranzukommen, dass noch ein intransparenterer Markt ist, was die Informationen angeht. Das heißt, ich schließe mich da an, dem großen Portal. Die sorgen dafür, dass ich meine Leads etc. bekomme, meine Kunden. Ich kümmere mich ums Geschäft. Als Vorteil, ich habe erstmal eine Sicherheit, würde ich sagen, wenn ich beginne als neuer Makler. Auch als bekanntere Marke, wenn ich rausgehe und mich platziere, dann habe ich das Vertrauen der Marke im Hintergrund. Aber ich bin natürlich auch irgendwo eingeschränkt. Also zum anderen, was man natürlich auch sehen muss, wenn jetzt irgendwie, ich nenne es nicht mal Skandal, aber irgendwie negative Nachrichten über die große Marke reinprasseln, weil jetzt 5, 6 Makler irgendwie was im Grauzonenbereich gemacht haben, dann steht das in der Zeitung. Aber die anderen 200 Makler, die unter der Marke gearbeitet haben, die sind sauber, aber die leiden dann darunter. Das heißt, ich glaube, so eine Marke, unter so einer Marke aufzutreten, ist am Anfang immer eine recht große Sicherheit, macht vielleicht Sinn, aber hinterher limitiert es einen vielleicht auch noch an Möglichkeiten. Und es ist auch sehr oft, also was ich habe mich mal mit jemandem von JLL in USA unterhalten. Er meinte wirklich, es ist so, sie haben ihm geraten, quasi seinen Schreibtisch über Nacht zuzusperren, weil wirklich so eine Konkurrenz unter dem Makler noch untereinander besteht und viele dann einfach, nachdem sie sich nach 5, 6 Jahren die Kontakte aufgebaut haben, dann die Marke verlassen und sich selbstständig machen. Und was Homedare und McMakler machen, ist auch sehr interessant. Die, was ich so mitbekommen habe, die machen ja dieses Flat-Fee-Angebot, oder? Also, dass sie sagen, ich nehme einen Pauschalpreis X für die Vermarktung, oder?
Ich bin mir jetzt nicht so sicher, ob das Homedare macht, aber da oute ich mich jetzt natürlich, dass ich nicht richtig aufgepasst habe, obwohl ich den Yields interviewt habe, schäme ich mich jetzt für. Müssten wir notfalls nachreichen. Könnte sein, ich will jetzt nichts Falsches sagen.
Ja. Aber McMakler macht so Packages, ne? Also so, man kann dann so ganz transparent sagen, man kriegt ein Leistungspaket, ne? Klar, abgegrenzt, ein Preisschild halt dran, so, ne?
Genau, also ich weiß jetzt nicht, ob es Homedare oder McMakler ist. Die sind ja finanziert von Axel Springer. Und Axel Springer ist auch investiert bei Purple Bricks. Das ist quasi selber Anbieter in den UK, im Vereinigten Königreich, die dann sagen, $4,000 pauschal vermarkten wir dann in Bude, egal was sie kostet. Und das ist eigentlich relativ interessant, weil sie dann sagen, hey, wir übernehmen die ganze Lead-Generierung, die Vertragsabwicklung etc. Das heißt, wir nehmen die Makleraufgaben ab. Und du bekommst dann eben nur noch eine 1% Provision als Makler. Und das ist eigentlich relativ interessant, weil das stellt sich dann heraus, dass solche Makler dann oftmals trotzdem noch mehr verdienen, weil ein normaler Makler dann seine 2, 3, 4 Deals im Jahr macht und Makler bei solchen Anbietern oft 40, 50 Deals im Jahr machen, weil einfach die Technologie, diese McMakler, Homedare dann, so gute Datenlage, Big Data auch haben in der Zielgruppentargetierung etc., dass sie diese Interessentensgewinnung, Lead-Generierung und auch die ganzen Verwaltungskosten so billig bekommen, dass sie dann am Ende damit noch profitabel sind, geben dem Makler einen kleinen Prozentzahl noch ab, aber er ist halt einfach so effizient, dadurch, dass das ganze System so läuft, dass er da am Ende dann eigentlich vielleicht manchmal sogar noch ein besseres Geschäft macht. Also relativ interessantes Thema.
Ja, vor allem, ich sag mal, das große Problem sind neue Objekte. Gerade halt für einen kleinen Makler ist das ja nahezu ausgeschlossen, zu einem großen Projektentwickler zu gehen und zu sagen, pass auf, ich verkaufe dir hier deine 50 Einheiten, da lacht er sich tot. Ja. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass es dann halt über solche Portale doch schon relativ gut funktionieren kann. Ja.
Im Endeffekt, glaube ich, arbeiten ja alle eigentlich immer mit demselben Claim. Also alle geben dir die kostenlose Marktwerteinschätzung von deiner Wohnung, von deinem Haus, whatever. Es macht ja eigentlich jeder so. Und selbes kannst du eigentlich auch bei Facebook machen. Also vielleicht, wenn wir wieder den Bogen spannen. Du kannst auch bei Facebook rausgehen und kannst sagen, hey, ich bin unabhängiger Makler, ich bin seit 20 Jahren in der Stadt tätig und ich weiß einfach, da ich auch in dem Teilmarkt das Knowledge habe, ich habe da das Wissen, was die aktuellen Marktwerte sind, weil Kunden, die zu mir kommen die letzten Monate, die Märkte sind jetzt in den letzten 6 Jahren 50% gestiegen und ich sage denen, hey, den Preis, den du dir vorstellst, der ist immer noch 10% zu billig. Wenn du Lust hast zu wissen, was dein Eigenheim im Moment wert ist, trag dich doch hier einfach mit E-Mail-Adresse ein, gib mir kurz Daten zu Größe, Ausbaustand, Alter der Wohnung und ich schicke dir dann per Mail eine Auskunft zu, was deine Wohnung wert ist. Und das kann ich bei Facebook auch machen. Das kann ich, und dann schicke ich einfach die Person auf meine Website, die trägt sich da ein. Das Ganze lässt sich relativ simpel und ohne großen Aufwand umsetzen. Und dann habe ich beispielsweise 10 Personen, die sich eingetragen haben. Und dann schreibe ich denen eine E-Mail hinterher, weil ich habe dann die E-Mail-Adresse und dann sage ich, hey, vielen Dank für deine Eintragung. Du musst wissen, die Marktwerteinschätzung ist eine grobe Einschätzung aufgrund von Marktmultiplikatoren, Vergleichstransaktionen etc. Wenn du wirklich eine genauere Beratung haben willst oder wenn du jetzt vielleicht sogar konkretes Interesse hast oder Bedarf hast, in den nächsten Wochen und Monaten dein Eigenheim zu verkaufen und brauchst auch noch Unterstützung bei dem ganzen Prozess, würde ich mich über einen Anruf freuen. Und dann sagen von den 10 Personen vielleicht, hey, 2 Stück, genau, ich hätte jetzt genau Bedarf, ich spiele mit dem Gedanken, ich möchte das Ganze eigentlich die nächsten 1-2 Monate meine Wohnung an den Markt bringen, kannst du mir da helfen? Und dann ist eigentlich der Kontakt hergestellt. Also was die ganzen großen Portale machen, kann eigentlich der eigene unabhängige Makler eigentlich auch relativ gut umsetzen. Und unsere Tests haben jetzt gezeigt, so ein Verkaufslead, wie wir es nennen, also jemand, der sich wirklich einträgt für eine Marktwerteinschätzung, den bekommst du für 5 bis 10 Euro wirklich auch. Und das lohnt sich dann natürlich auch schon, wenn ich das Ganze vergleiche, was ich bei einer Maklerempfehlung als Makler von dem ImmoScout beispielsweise
zahle. Ja, absolut, absolut. Ja. Da bringst du mich auf ein Thema, was mich halt auch ziemlich stark umtreibt, und zwar Stichwort Regionalität. Ja. Ist das vielleicht ein Trumpf, mit dem ich als Makler in Zukunft wuchern kann? Also dass ich einfach die Präsenz, die ich vor Ort habe, den Bekanntheitsgrad, den ich vielleicht erreiche mit geschickten Werbemaßnahmen oder weil ich einfach, ich sag jetzt mal, schon 10 oder 15 Jahre am Markt bin, ist das ein Punkt, den man vielleicht als Makler wieder mehr hervorkehren sollte? Also es gibt ja so diese alten Hasen, ja, die halt in irgendeiner Kleinstadt, die haben halt im Prinzip die ganze Region halt im Griff, nicht? An denen geht nichts vorbei. Ist das vielleicht so ein Weg, wie ich in Zukunft gegen die Großen noch eine Chance habe? Also Individualität, Regionalität, indem ich mich wirklich vielleicht auch auf einen ganz bestimmten Markt beschränke?
Ja, sehr interessant. Also ich glaube im Moment ja, auf jeden Fall, weil es einfach wieder darum geht, wieso gehe ich zum regionalen Makler als Interessent? Ich denke, es ist einfach wieder, er ist in dem Markt seit 30 Jahren tätig, er kennt jedes Eck wie seine Westentasche, ihm vertraue ich, weil bei ihm bekomme ich die beste Dienstleistung für mein Geld. Also würde ich jetzt sagen, ist eigentlich die primäre Motivation, wieso ich zu einem regionalen Makler mit langer Erfahrung am Markt gehe. Aber ich glaube wirklich, so gut diese Plattformen mittlerweile sind, die wir jetzt auch angesprochen haben, Homeday mit Makler, die mir dann wirklich jeden Tag täglich zeigen, wie laufen die Bankgespräche gerade, wie weit sind wir mit der Finanzierung, wie sieht das Exposé aus, also die mir wirklich immer mehr und mehr Transparenz bieten, wenn das Ganze jetzt noch kommt. Also ich meine, mittlerweile meine Tesla, oder ich habe jetzt keinen Tesla, aber wenn ich einen Tesla kaufe, dann bestelle ich den online, den gibt es in 3 Farben, 3 Innenausstattungen und zahle den an. Und dann kommt der. Den kann ich gar nicht im Laden kaufen. Das heißt, ich glaube, auch beim Immobilienbereich werden wir irgendwo dahin gehen, dass wir der Technologie und einfach der Plattform so stark vertrauen, dass wir einfach sagen, hey, ich vertraue zwar dem Makler nebenan, aber ich vertraue auch der Plattform. Und die Plattform schafft es eben durch diese Big-Data-Sachen, dass sie die Zielgruppen etc., die Prozesse so effizient gestalten, dass sie das Ganze zu einem Bruchteil anbieten können. Und wenn ich dann über die Plattform für 5.000 Euro verkaufen kann und der Makler nimmt 10.000 Euro, dann ist es für mich Incentivierung genug, über die Plattform zu gehen. Also so ist jetzt auf jeden Fall mal mein Gedankengang. Ich glaube nämlich, ein großer Teil ist wirklich einfach noch diese Transparenz, dieses Vertrauen, was man sich von Mensch zu Mensch wünscht. Aber wenn dieses, wie man jetzt schon Autos, Teslas online kauft, zusammen mit diesen Plattformen verstehen, dass sie Transparenz bieten müssen, dass irgendwann das Vertrauen da ist, dass ich auch als, dass dieses Regionalität kein Pluspunkt
mehr ist. Ja, es ist, also passt, sehe ich genauso. Ein guter Freund von mir ist Radiologe und das ist auch so ein Berufsstand, wo es große Umwälzungen geben wird in den nächsten Jahren. Also es gibt wirklich tatsächlich Untersuchungen, dass Patienten, die vor die Wahl gestellt werden, wenn nachweislich ist, dass der Computer genauso gut diagnostiziert wie ein Mensch, sich tatsächlich vom Computer diagnostizieren lassen. Also getreu dem Motto, alles, was digitalisiert werden kann, wird auch digitalisiert werden. Also somit halt auch diese komplette Immobilienbranche, glaube ich, genauso dran. Ja. Spannend. Video ist ein Thema. Fragen wir ganz oft unsere Gäste, weil wir sind sehr videoaffin, finden, das ist ein super spannendes Thema. Wird leider meiner Meinung nach viel zu selten genutzt. Wie siehst du das? Nutzt ihr das? Macht ihr das? Hat das mehr Zukunft? Ist AR und VR vielleicht, das verschränkt sich ja ein bisschen miteinander, ein Thema, was die Immobilienbranche erobern wird oder doch nur Hype?
Yes, also ich finde, Video ist im Moment so werbetechnisch das Wichtigste eigentlich. Also man sieht es auch bei Facebook. Das Coole ist bei Facebook, man kann auf Facebook-Seiten draufgehen und sehen, was die für Werbeanzeigen schalten aus Transparenzgründen. Wenn man da jetzt noch bis ein, zwei Jahren von Facebook selbst drauf war, die ja neue Nutzer gewinnen wollen und Werbe machen, war alles Bildanzeigen. Mittlerweile machen die nur noch Videoanzeigen und der Hintergrund ist einfach, weil es einfach dem Nutzer mehr Wert bietet. Also wenn ich jetzt eine Drohnenaufnahme von dem Wohnhaus sehen kann, die dreimal rumfliegt ums Gebäude und dann vielleicht noch eine coole Aufnahme mit Hintergrundmusik, wo jemand durch die Wohnungen durchgeht, dann kann ich der da viel mehr Informationen, viel mehr Mehrwert bieten als über Bilder. Und eigentlich hat sich das so entwickelt, würde ich sagen. Irgendwann gab es noch die Zeiten, wo jeder seinen Blog gelesen hat. Da war Blogging noch cool. Dann hat sich das Ganze gewandelt jetzt zu Video. Und ich glaube, mittlerweile sind wir jetzt so in dem Zeitalter angekommen, so die nächsten 1, 2, 3, 5 Jahre, wo Podcasting kommt. Also die Podcasts wachsen, schießen aus dem Boden. Amazon, Alexa, solche Sachen werden jetzt marktfähig. Und ich glaube, nach Podcast, nach Voice, dann kommt irgendwann Virtual Reality. Aber ich glaube, wir sind jetzt noch so von diesem Voice, von diesem Podcast noch so weit entfernt, was da noch möglich ist. Wir befinden uns jetzt so in der Ära vom Video, wo alles über Video läuft. Gehen dann vielleicht hin zu Podcast Voice, Amazon Alexa, shoppen über Voice-Bestellungen etc. Und dann, denke ich, kommt irgendwann mal dieses Virtual Reality. Aber ich glaube, das ist wirklich, bis es salonfähig wird, da glaube ich, ist Virtual Reality noch relativ weit entfernt.
Ja, also kannst du deine Erfahrung damit teilen? Weil ich hatte einmal mit Facebook gesprochen, über die verschiedenen Formate und für die war ja dieses Panorama-View quasi so das große Ding. Also es ist 360 Grad, man kann sich dann halt umschauen in der Timeline, so, ja, wo man dann das Handy, sag ich mal, kippt, ne, und kann sich dann an einem Ort umschauen, weil sie haben irgendwie festgestellt, dass das die qualitativ höchste Interaktionsrate hatte, sogar noch vor Video. Jetzt nicht absolut gesehen in Zahlen, aber jetzt, wenn man guckt, irgendwie was durchgescrollt wird, hat das die höchste Interaktionsrate. Ja? Hast du da aus deinem Metier noch Erfahrungen oder halt auch so ein paar Erfahrungen, wie viel besser Video zum Beispiel ist, damit man auch zum Beispiel mal überlegen kann, okay, das nächste Ding, da lasse ich jetzt nicht nur einen Fotografen durchlaufen, sondern vielleicht einen kleinen hier Videografen oder halt so einen Content Creator, wie die heute heißen. Ja?
Also wir sehen, wenn wir Bildanzeigen machen, sehen wir so Interaktionsraten, also man nennt das Ganze CTR-Raten von 1000 Leute, von 100 Leuten, die sehen, wie viel klicken dann danach auf die Website weiter. Da ist im Bildbereich so 2-3%. Im Videobereich, wenn wir eine coole Anzeige machen, also hier jetzt ein Makler, der sagt, ich targetiere einfach die 5 relevantesten Postleitzahlen in der Stadt, stelle mich vor die Kamera hin, red kurz über mich, zeigt mein Büro, vielleicht ein paar Objekte, also hat man dann 6-10% Interaktionsraten. Und mit 3D etc. haben wir eigentlich noch gar nichts getestet, weil da ist immer die Sache, wie viel Mehrwert schafft es wirklich und wie viel kostet es, weil diese ganzen Technologien sind ja wirklich noch schweineteuer, also es sind ja vor allem dann auch für die unabhängigen Makler, die kleineren unabhängigen Makler, auch Riesenausgaben, dieses 3D-Touren etc., das Ganze zu finanzieren. Wie viel Mehrwert bringt es dann wirklich am Ende? Also ich kenne jetzt die Zahlen auch nicht, aber wenn Facebook dann sagt, hey, diese 3D-Virtual-Tours bringen uns statt 8%, eine 9,5% Klickrate, dann sage ich, ich bin mit einer 8% Rate auch zufrieden und spare mir 5.000 Euro. Also so nach dem Motto, ist natürlich immer die Frage, wer zahlt es und wie viel Mehrwert schafft es wirklich? Sind 0,5% wirklich Mehrwert oder... Ja.
Das glaube ich ist ganz interessant. Aber ich glaube, in dem Fall war das gar nicht so, dass die meinten, wirklich hier so 3D, also quasi computergenerierte Rundfahrten und so. Also das ist klar, ne? Da muss sich jemand hinsetzen und dann halt das alles erstellen und so. Worauf die halt anspringen, sind so diese ganzen, ich sag mal, fotografierten 360-Grad-Panoramen oder halt auch Video 360-Grad-Panoramen. Und das ist ja inzwischen in einer Range gelandet, die so auf Consumer Electronic-Ebene ist. Und also wir haben zum Beispiel auch Erfahrungen gemacht mit einem Projekt von dir, Christian, ne? Ja. Wo wir so ein Ricoh Theta hatten. Das ist so ein kleines Ding, das sieht aus wie so eine Fernbedienung von der Größe her, mit so zwei Kameras drauf und haben einfach ein bisschen Baudokumentation gemacht. Ne? Und da hatten wir dann doch auch irgendwie in unserem Facebook-Channel irgendwie ganz gute Feedback-Raten
bekommen dazu. Also ungefähr das Doppelte an Zustimmung, was wir davor hatten, mit einem normalen Bild.
Das war jetzt sowas wie eine Baustellenbegehung und sowas. Also wirklich easy, schnell produziert.
Genau. Habe ich mal Sonntagmorgen kurz vor einer Besichtigung gemacht, das Ding angeschmissen und einfach 2 Minuten über die Baustelle mitgelaufen. Ja, also das hat schon echt einen enormen Effekt gehabt. Ja. Hätte ich auch selbst nicht gedacht, dass das sich so krass auswirkt. Ja. Daniel, ich will noch mal schon ein bisschen zurück auf Eddos, weil da haben wir jetzt eigentlich noch kaum drüber gesprochen. Eddos hast du gegründet mit deinem Companiero, das ist eure eigene Firma?
Genau, also wir sind beide, das ist unsere Agentur, er ist ein guter Freund schon immer gewesen und ich meinte dann irgendwie auch, also ich habe schon ein paar Sachen vorher gemacht, auch im E-Commerce-Bereich, habe da auf Amazon verkauft, Produkte importiert und irgendwann habe ich dann das zeitgleich gemacht, wo ich dann auch andere Leute mit dem Online-Marketing betreut habe und irgendwann habe ich dann schon gesagt, hey, irgendwie entweder ich erhöhe die Preise und schraube die Kunden zurück oder ich hole mir ein zweites ins Boot und dann irgendwie waren wir einfach im Café, Freitagabend, haben geredet und er meinte ja auch, hey, das und das Thema Online-Marketing interessiert ihn, er wird da gerne selbstständig das und das aufbauen, sage ich, hey, wusstest du eigentlich, dass ich genau dasselbe mache? Nein, und dann kam man zu uns reden und seitdem haben wir uns eigentlich zusammengetan und ergänzt uns da eigentlich relativ gut, haben dann die Agentur gegründet, haben jetzt auch unsere Website neu gemacht diese Woche. Also wenn sich jemand ansehen will, eddos-marketing.com, Doppel-D-A-D-D-O-S. Und eigentlich geht es bei uns immer darum, also wenn uns jemand fragt, was wir machen, bevor wir eben alles mit Big Data etc. Facebook erklären, sagen wir einfach immer, hey, stell dir vor, du nimmst 100 Euro Werbebudget in die Hand. Wir finden über sämtliche Plattformen hinweg, sei es Google, Facebook, Instagram, LinkedIn, Xing, die richtige Zielgruppe für dein Produkt, für deine Dienstleistung, messen dann die Resultate und versuchen daraus 500 Euro Umsatz beziehungsweise Neukunden im Wert von 500 Euro zu generieren. Und
darum geht es also bei uns. Ich kann quasi als Projektentwickler, als Makler, kann ich eure Dienste direkt, also wenn, ich weiß nicht, wie es funktioniert, wie Facebook Ads, wie man so eine Anzeige schaltet, da könnt ihr mich komplett mit unterstützen.
Genau, also wir machen es immer so, wir setzen uns erstmal zusammen und reden da 1, 2, 3 Stunden, was ist überhaupt dein Anforderungsbedarf. Also alle haben eigentlich im Moment Anforderungsprofil, ich will Verkäufer bekommen, Verkaufsobjekte. Das heißt, dann überlegen wir uns, okay, in welchem Bereich bist du tätig? Vertreibst du eher Eigenheime, Mehrfamilienhäuser oder bist du Bauträger? Bist du im Kapitalanlagesegment tätig und brauchst eher Investoren etc.? Was macht für dich überhaupt Sinn? In welchem Bereich bist du unterwegs? Weil der Immobilienmarkt an sich ja schon vielfältig genug ist. Das heißt, für viele macht es dann im Luxusimmobiliensegment als Bauträger Sinn, über LinkedIn zu gehen. Für den klassischen Makler eben Facebook, Instagram. Das heißt, wir beraten dann erstmal wirklich, bevor es wirklich losgeht, beraten wir erstmal viel, was macht Sinn, wie wollen wir es angehen. Und dann geht es in die Umsetzung. Dann sagen wir einfach, hey, wir haben jetzt beschlossen, Videoanzeigen, um Verkäuferobjekte zu bekommen, wäre das Beste und kostenlose Ratgeber rauszugeben. Die 5 wichtigsten Aspekte beim Verkauf einer Immobilie. Kannst du uns das bitte produzieren, also die Videos zur Verfügung stellen oder eben da mal so ein Guide, wenn du hast, so ein E-Book. Und wir kümmern uns um den ganzen Rest. Wir managen das Ganze, wir schicken dir Reportings zu, wir sprechen dann einmal in der Woche, wie laufen die Anzeigen, was kann man verbessern. Und
kümmert ihr euch auch um die Produktion der Videos? Und also
das machen wir tatsächlich nicht. Also entweder die Kunden haben meistens schon was, also oft, wenn wir mit jemandem zusammenarbeiten, ist es ja dann doch so, dass dann auch eine Professionalität vorherrscht, wo dann coole Imagefilme etc. sogar oftmals Drohnenaufnahmen schon da sind. Und wenn nicht, sagen wir entweder, hey, lass das produzieren oder wir geben das weiter an die Agentur, die wir kennen. Und die.
Das heißt, ihr habt auch so ein kleines Netzwerk, sage ich jetzt mal, ja, wo ihr das aus einer Hand dann halt,
genau,
sag ich mal, vermittelt bedienen könnt.
Genau. Aber wir sind auch immer froh über jeden Kontakt, den wir haben, über jeden, der uns anschreibt, hey, finde ich interessant.
Super spannend. Okay. Und dann, darüber hinaus gibt es halt, wie, ich stelle mir jetzt vor, wie die Beratungsleistung, weil natürlich irgendwie jeder hat auch jetzt mal so einen Kontakt gehabt mit irgendwie einer Facebook-Anzeige, wo drauf steht, bewirb dein Unternehmen für 5 Euro. Ja? Ihr bringt quasi die Beratungsleistung mit, pass auf, ja. Also abgesehen davon, dass da irgendwas geschaltet wird, machen wir halt einen Trichter auf und das Ganze wird halt einfach immer besser und führt zu Ergebnissen, richtig?
Genau, wobei wir sagen, die Beratungsdienstleistung an sich, die lassen wir uns gar nicht vergüten. Also wir werden wirklich nur gemessen am Resultat. Das heißt, wir nehmen dann eine Gebühr für die Aufsetzung, das ist meistens so ein Paketpreis, dass wir sagen, hey, wir setzen dir das Ganze auf, was aber relativ moderat ist, und sagen, wir verdienen wirklich nur, wenn ihr Anfragen und Käufer zustande bekommt. Weil wir können ja sagen, wir wissen genau, wer über Facebook sich für diesen Guide, für diese Marktwerteinschätzung eingetragen hat. Wir wissen dann genau, wer eine Transaktion am Ende abschließt. Und es ist doch nur fair, den Kunden, den Interessenten hätte es gar nicht gegeben über unsere Anzeigen, wenn du uns x Prozent von deiner Maklerprovision abdrückst und bis dahin fließt eigentlich keine Vergütung. Ob wir in der Woche 2 Stunden Skype, Strategiebesprechung etc. machen, wird eigentlich
okay. Also Abrechnungsmodell ist prozentual von der Provision, also nicht über so ein Tausender Kontakt oder halt irgendwie so ein Lead, der vermittelt wird oder so.
Nee. Das ist nämlich mega interessant, weil du sagst,
ja, Tausender Kontaktpreis. So, das ist ja die Währung, also, der alten Welt, ne?
Ja. Also ich stelle mir immer vor, hey, wow, wäre ich da irgendwie vor 20 Jahren am Markt gewesen, das war ja, also Nirvana, also ich gehe raus, mache eine TV-Kampagne um 23.55 Uhr für 6-jährige Kinderspielzeuge, dann sehen das, was weiß ich, 50.000 Leute, die Rentner sind und Sonntagabend
genau, die davon
fertig sind, also, ja. Was nicht zu meiner Zielgruppe zu tun hat. Genau, und dann gehe ich ins Vorstandsmeeting, lass mal den Champagner knallen, wir hatten 50.000 Impressionen, die haben alle auf den Kopf gesehen. Und wahrscheinlich waren sie da auf der Toilette in der Zeit und haben es gar nicht gesehen.
Ja. Gut, die Zeiten sind vorbei. Ja, muss ich dich leider enttäuschen. Also so leicht verdientes Geld ist das heute leider nicht mehr. Ja.
Dafür ist die Qualität genau, des Kontaktes sehr viel höher.
Genau. Und was auch mega interessant ist, viele sehen das ganze Big Data ja immer wie eine, oh mein Gott, ich bin als Consumer immer der schlecht dran ist. Die machen nur einen Profit auf meine Daten etc. Und eigentlich, also wir sind immer der Meinung, hey, wenn man sich mal richtig überlegt, was da für Nutzen entsteht. Also wir hatten jetzt Homedeal und McMakler oder andere Anbieter, die sagen, wir machen einen Kampfpreis zur selben Leistung wie normaler Makler. Das heißt, ich, wenn die Immobilie über sie verkaufe oder kaufe, gewinne ja eigentlich im Sinn von, ich zahle weniger für dieselbe oder eine gute Dienstleistung. Oder was ja Google Maps auch macht, Google Maps hat ja mega viele Millionen von Daten, von, wenn ich jetzt mein Handy in der Tasche habe oder im Auto, von morgens zur Arbeit ins Büro, diese ganzen Ströme werden ja richtig aufgezeichnet. Jetzt kann ich als Projektentwickler hergehen zu Google und kann quasi die Datenpakete sagen und will wissen, Google, bitte zeig mir die Verkehrsströme und Personenströme. Das heißt, wenn ich jetzt eine neue Retail-Mall aufmachen will oder eine neue Logistikimmobilie plan, kann ich von Google Daten kaufen, dass ich die Verkehrsströme sehen kann, zu welcher Uhrzeit, welche Verkehrsknotenpunkte, um zu sehen, wo das Sinn macht. Das heißt, ich kann Google Maps, was ja im Endeffekt früher ein Navigationssystem war, für 300-400 Euro und dann noch eine Update-Gebühr alle paar Monate, kostenlos nutzen. Und der Projektentwickler hat einen Vorteil, dass er eine bessere Entscheidungsfähigkeit hat und im Ende gewinnen dann alle Parteien so.
Dann mache ich mich jetzt mal auf die Suche nach einem neuen Grundstück für eine große Logistikhalle.
Hatten wir ja auch irgendwie, wir hatten hier von Immobilien-Scout 24 auch jemanden da, ne? Und der hat es auch erzählt. Also es ist auch aus deren Sicht natürlich sehr interessant, was alles so in Datensätzen schlummert. Ne? Also,
interessant. Und was auch relativ interessant ist, mir fällt der Name nicht ein, ich glaube Cape Analytics in den USA, es ist eine Firma, und zwar, die schießen Drohnenaufnahmen von den von den Grundstücken. Das heißt, da ist es noch datentechnisch ein bisschen unproblematischer. Da darfst du einfach über jede Wohnung und jedes Haus drüber fliegen und ein Bild machen. Und die verkaufen das dann an die Versicherung. Jetzt sagst du, hey, boah, die spionieren aus, wie mein Haus aussieht und drücken mir das dann drauf auf die Versicherungsprämie. Aber sie haben herausgefunden, eigentlich ein mega großer Prozentzahl von Haftpflichtschäden kommt daran, dass sich jemand in einem Trampolin im Garten verletzt beim Rumspringen oder mega viel Schäden entstehen durch Baumfälle auf die Wohnungen. Das heißt, früher musste die Versicherung einfach, sie wusste, hey, wir haben Schadenssumme X im Jahr, wir haben so und so viele Versicherte, wir verlangen also pro Versicherten, also ganz früher ohne Daten, dasselbe grob gesagt und dann schlagen wir noch einen Risikozuschlag drauf, weil es kann ja immer was passieren. Wenn ich aber jetzt die Daten habe, und ich habe keinen Baum in meinem Grundstück stehen und ich habe auch keine Kinder, die im Trampolin springen, dann aufgrund der Datenlage muss das Versicherungsunternehmen dann keine Prämie draufschreiben oder keine Risikoprämie draufwerfen und ich bekomme meine Versicherungspolice im Endeffekt billiger als jemand, der die ganzen Risiken hat. Also beim Thema Big Data, glaube ich, sehen viel zu viele einfach immer dieses, die großen Firmen machen Profit, verkaufen die Daten, aber zu wenig wirklich, hey, eigentlich als Consumer, was wir in den letzten Jahren mit Google Maps und solchen Sachen an Möglichkeiten haben mittlerweile, dass das auch den Consumer selbst eigentlich hilft.
Ja, aber das ist so ein typisch deutsches Ding. Wir neigen halt dazu, erstmal alles nicht so gut zu finden. Und wir brauchen ein bisschen länger, ehe das dann sich bei uns im Hirn verankert, dass das vielleicht doch alles gar nicht so schlecht ist. Ja.
Ja, das ist ja auch so eine Diskussion über die eigene Privatsphäre und so, ne? Weil gerade Bewegungsprofile sind natürlich so ein Ding, so, ne? Also, aber von daher verstehe ich die Diskussion von deiner Seite total. Ich verstehe natürlich aber auch ein Sternchen Bedenken halt aus Konsumentensicht. Und ich denke, gewisse Prozesse dauern halt einfach ein bisschen Zeit, bis sie dann so übernommen werden. Ja, also, aber ich denke, das ist gut,
ne? Genau, auf jeden Fall.
Okay, Daniel, ja. Kommen wir vielleicht ein bisschen zu dir noch, was wir, weil wir liegen wirklich gut in der Zeit, was wir unsere Interviewpartner und Gäste immer sehr gern fragen, was ist so dein Raketentreibstoff? Was treibt dich an? Warum machst du das, was du machst? Ja, genau, vielleicht erzählst du uns ein bisschen was dazu.
Also ich würde sagen, ich schließe da vielleicht einfach gleich an den letzten Punkt an, weil ich wirklich sehe, was möglich ist, auch für die Nutzer. Und die Immobilienbranche ist ja wirklich noch relativ alt eingesessen. Und wenn man sich jetzt mal vorstellt, sollten diese ganzen verrückten Modelle, die da jetzt rumkreisen, wirklich funktionieren, dann kann ich jemand sein, der mit meiner Dienstleistung, mit meinem Unternehmen hilft, wirklich einen Schritt vorwärts zu machen, was dann auch in Deutschland ist ja das Thema sowieso breit getreten, bezahlbarer Wohnraum. Wenn man jetzt wirklich schafft, durch technologische Neuerungen, durch mein Unternehmen, durch solche Sachen es schafft, Prozesse effizienter zu gestalten und am Ende dann für das ganze Produkt billiger anbieten zu können, dann entsteht doch auch wieder billiger Wohnraum. Also mich treibt sowas an, was wir für die Nutzer auch machen können, um denen für einen Mehrwert zu bieten mit unserer Dienstleistung, mit unseren Leistungen, also sowas treibt mich an, wenn ich einfach so in die Glaskugel sehe und sehe, hey, stell dir mal vor, die ganzen Startups, die so vielversprechend wären, wenn die jetzt in 10 Jahren wirklich immer noch am Markt sind und nicht pleite gegangen sind, was da alles möglich wäre. Genau. Also das treibt mich an, wirklich zu sehen, in der Glaskugel zu schauen, hey, in 10 Jahren, was könnte möglich sein? Wie gut könnte die Welt sein? Und da ein Teil davon zu sein, eben auch mit meiner Dienstleistung und mit unserem
Angebot. PropTech ist dein Ding, ne?
Genau, voll. Aber ich bin auch ein relativ ego-getriebener Mensch, würde ich sagen. Also wenn ich mich dann so vorstelle, irgendwann mal wäre so mein Traum auf der Bühne, wirklich einfach über das Thema 2-3 Stunden zu sprechen, mich mit Experten auszutauschen, auch einfach so ein bisschen
dieser ist das so ein bisschen dein Ding, auch vielleicht zum Speaker zu werden oder das halt, ja, ich sag erst mal so, vielleicht sogar missionarisch ein bisschen in die Welt hinauszubringen?
Auf jeden Fall. Also da ist natürlich auch immer die Sache. Viele Leute, denke ich, haben immer Visionen und Sachen, die sie in die Welt raustragen wollen, aber haben die Plattform nicht so. Ich sage immer, der Unternehmer ist der bessere Politiker. Also vielleicht jetzt das Beispiel, man kann jetzt von Tesla oder Elon Musk halten, was man will, aber er hat wahrscheinlich mehr für die Elektromobilität und saubere Umwelt getan, als die Politik der letzten 30 Jahre. Das heißt, ich versuche jetzt einfach über unsere Dienstleistung, über das, was ich machen kann im Unternehmen, mir so Reichweite aufzubauen oder Relevanz und dann, wenn ich eine Botschaft habe, dann habe ich auch die Reichweite, die hinauszutragen, anstatt quasi in meinem Zimmerchen zu sitzen und sagen, hey, das, was die und die machen, ist mega unfair, wieso hört keiner auf mich? Sondern ich glaube, das Wichtige ist auch immer umsetzen und erst machen und von anderen lernen. Und dann, glaube ich, also ich denke mir immer so, es gibt ja dann auch mittlerweile, wenn man beim Thema Facebook-Ads ist oder Instagram, die Leute, die dann in der Biografie mit 20 Jahren haben, ich bin Crypto-Influencer, Entrepreneur und Visionary und sonst was mit 20 Jahren, wo ich dann sage, hey, das kann ich machen, wenn ich 50, 60 bin und bis dahin mache ich das Ganze erstmal 30, 40 Jahre und dann kann ich rausgehen und Speaker sein. Also ich finde immer so Autoren, Speaker-Sachen etc. mega interessant, ist wirklich auch mein Traum, wo ich mich mal sehe, aber bis dahin bin ich wirklich so, dass ich sage, klar, es ist nicht annähernd halb voll, erstmal lernen, umsetzen und dann kann ich rausgehen und als Speaker irgendwo auf der Bühne.
Meistens geht das ja so einher. Ne? Also,
das ist so, spielt ja, das also, ich bin da mal, in meiner früheren Karriere bin ich da mal ziemlich genau. Früh reingeworfen worden, also musste mich wirklich vor teilweise auch 100-200 Leuten mal hinstellen und auch halt dann Vorträge halten. Das war damals, da gab es ja nicht mal PowerPoint, dass man das wirklich noch mit so einem Flipchart gemacht oder so.
Sehr cool. Da habe ich auch
TED Talks sind
die TED Talks, kennt ja auch jeder. Da gibt es auch ein mega gutes Buch, Talk Like TED. Ist auch sehr, sehr gutes Buch, kann ich auch auf jeden Fall empfehlen. Also wenn ihr da auch öfter was macht, speaking-mäßig oder mal auf einer Bühne steht.
Ja, wie heißt das? Weil das ist dann schon gleich eine Empfehlung, die wir nachher bringen können.
Genau, Talk Like TED. Im Grunde genommen hat sich einfach jemand hingesetzt und gesagt, ich ziehe mir jetzt die 200 erfolgreichsten TED-Talks rein, der letzten 5 Jahre oder so, analysiere jeden davon und versuche, gemeinsame Muster herauszufinden. Und dann schreibe ich die Muster auf, um das jemandem an die Hand zu geben, der eine Rede machen muss. Mit diesen Mustern bist du garantiert, wenn du es nach dem Schema aufpasst, quasi eine gute Rede halten.
Ja, cool. Was bist du so für ein Arbeitstyp? Genau. Nutzt du so spezielle Tools, um dich zu organisieren? Bist du mehr Frühaufsteher oder also mehr Nachtigall oder mehr Eule?
Also zum Thema Organisation, ich bin mein iPhone-Notiz und mein iPhone-Kalender sind so alles. Also ohne das, wenn ich mir jetzt vorstellen müsste, ich würde Zugriff auf meinen Notizen bei meinem iPhone verlieren, dann wäre mein Leben zu Ende gefühlt. Also da schreibe ich jeden Gedankengang, jedes Planung, alles schreibe ich da einfach rein, weil ich es immer bei der Hand habe. Und in dem Sinn so Projektmanagement-Tool wie ein Trello, Asana oder so Sachen nutzen wir eigentlich gar nicht. Also ich bin da relativ basic, manchmal auch ein bisschen unordentlich, aber greift das auf die Basics zurück. Und aufstehtechnisch, ich wäre gern ein Frühaufsteher, bin ich aber nicht. Ich muss mich immer disziplinieren. Ich sage dann immer so, hey, ich lege mir extra den Termin auf 8 Uhr, weil wenn ich dann einen Kundentermin um 8 Uhr habe, muss ich um 8 auf der Matte stehen. Und wenn ich den eben nicht ausmache, dann klingelt um 8 der Wecker, sage ich, hey, ich habe eh keinen Termin, ich schlafe noch 2 Stunden. Also ich diszipliniere
mich. Das kommt von ganz allein. Das ist dann ab einem gewissen Alter, tritt dann die präsenile Bettflucht ein und dann kannst du bis 6 Uhr bist du einfach wach.
Was ich super empfehlen kann, ist kalt duschen. Also das, glaube ich, ist so die beste Angewohnheit, die ich mir jemals angeeignet habe. Einfach jeden Morgen, bevor ich mich normal dusche, wirklich noch 2 Minuten, so kalt die Dusche hergibt, einfach.
Das habe ich auch eine ganze Weile dann komplett gemacht, aber ich habe es dann bei einer Erkältung wieder eingestellt und habe vergessen, mir wieder anzugewöhnen.
Okay.
Oder irgendwas in mir hat sich da ganz doll gegen gewehrt, ja. Aber es stimmt, es ist total cool. Du bist danach natürlich, bist du hellwach und du bist auch, der Körper brennt
die ganze
richtig.
Durchblutung und der ganze Kram.
Das ist schon sehr abgefahren.
Genau.
Soll auch verschiedene cool. Dinge anregen, die auch ganz gut funktionieren. Also ich habe es ziemlich lang gemacht, aber danke für den Hinweis. Ich weiß, dass ich es morgen früh wieder versuchen werde. Ja. Ja. Hast du so eine Morgenroutine, wo du sagst, ey, eigentlich eine blöde Frage, wo du mir gerade erzählt hast, dass du morgens, aber das kommt davon, wenn man sich das aufschreibt und es dann einfach nur abliest. Ja, also deine Morgenroutine ist, sich möglichst früh Termine zu legen, damit du früher aufstehen kannst. Also, Frage und Antwort.
Genau, also so in dem Sinn gibt es keine Routine. Das Einzige, was bei mir morgens die Routine ist, ist eigentlich, ich stehe auf. Trinkt mein Glas Wasser mit Kreatin für den Sport Und das ist so das Einzige. Also ich bin jetzt auch niemand, der meditiert. Ich finde das mega interessant, so Meditation etc. Wollte auch schon mal ein bisschen reinfinden ins Thema, aber konnte mich dann nicht so wirklich disziplinieren, dass ich es über einen längeren Zeitraum mal auch versuche. War nichts so für mich. Also ich bin
aber Sport machst du nicht, jetzt ausgehört hat.
Genau, ja. Also ich versuche so vier, fünfmal die Woche zum Sport zu gehen auf jeden Fall. Und da fit zu sein. Also das ist so, würde ich mal sagen, neben Arbeit ist so Sport so meine Passion auf jeden Fall. Genau, also ich habe lange Zeit Fußball gespielt, also 12 Jahre lang. Habe das dann aufgegeben, auch wegen Umzug und dann Arbeit. Und dann funktioniert es halt zeitlich auch nicht mit den festgeschriebenen Trainingszeiten. Gehe dann eigentlich viermal die Woche, versuche ich ins Fitnessstudio zu gehen. Und dann ein, zweimal die Woche laufen. Also das gibt mir so den besten Ausgleich, weil Teamsport zu Fußball war auf jeden Fall auch mega cool, aber so ins Fitnessstudio zu gehen, wirklich sich immer, es ist einfach nur du gegen die Gewichte, so die 100 Kilo bleiben die 100 Kilo, denen interessiert nicht, wie schlecht dein Tag war oder wie blöd du drauf bist, sondern die stehen da und die müssen weg, so nach dem Motto. Also es ist auch mega interessant, deswegen glaube ich auch beim Sport, also ich bekomme dann wirklich auch so viel mit, so Leute, die in der Fitness- oder Sportszene unterwegs sind, die nachher dann auch mega erfolgreiche Unternehmer werden. Also bestes Beispiel wahrscheinlich Arnold Schwarzenegger. Einfach die Disziplin, denke ich, die man beim Sport einfach vermittelt bekommt, ist einfach eine coole Grundlage. Ja. Wie sieht es da bei euch aus? Macht ihr irgendwelche
also Sport? Das, wir machen beide. Ich fange vielleicht mal an. Also ich habe früher nie Sport gemacht. Ich mochte das einfach nicht, irgendwie mich so zu verausgaben. Das hat sich dann im Laufe der Jahre wirklich geändert. Jetzt haben wir so mehrere Sachen, die wir teilweise auch sogar zusammen machen. Also Quang hat mich aufs Rennradfahren gebracht. Das machen wir jetzt beide mit großer Begeisterung schon jetzt im dritten Jahr, oder Quang?
Ja, also Rennrad ist das Ding. Ich glaube, mein erstes richtiges Rennrad habe ich mir 2015 aus Versehen gekauft und genau, seitdem sind wir da richtig drauf. 300 Kilometer Berge hoch und runter.
Genau,
und
so also wir sind um Vetternsee 300 Kilometer gefahren. Cool. Wir sind London Prudential Ride gefahren. Mallorca haben wir gerockt. Quang ist letztes Jahr Ötztaler Radmarathon gefahren, was echt schon richtig krass ist. Also das ist wirklich Hardcore. Ja.
Sehr cool. Was die Radsportler bei uns unten in Bayern immer mega, was da mega bekannt ist, ist eigentlich immer so Gardasee runter. Also von München, Regensburg Richtung zum Gardasee runter, einmal um den See rum. Gibt es tatsächlich, glaube ich, auch einmal komplett um den See eine extra Fahrradroute.
Ah, das ist sehr cool. Also das haben wir leider noch nicht geschafft, aber ist ein guter Hinweis, weil die Ecke liebe ich total. Also Gardasee ist traumhaft schön. Ja, und bei mir ist es noch, mich hat jetzt so seit gut einem Jahr noch das Surf-Virus gepackt und ich kann zwar ganz furchtbar nur surfen, aber ich mache es trotzdem total gerne und versuche jetzt immer so oft, wie es geht, ans Meer zu kommen, um halt aufs Brett und halt die Wellen zu reiten. Ja, das ist so meine zweite große Passion. Ja.
Sehr cool, sehr cool. Ja, cool. Aber glaube ich, ist auch relativ frustrierend, oder? Wenn man beginnt. Man muss ja immer richtig lange rausjaddeln.
Du bist eigentlich nur am Paddeln und stehst dann für ein paar Sekunden auf dem Brett, um dann wieder minutenlang zu paddeln und das wiederholst du halt. Und bis nach 2 Stunden fühlst du dich halt komplett zerstört. Also du bist wirklich im Eimer. Ja. Aber trotzdem bist happy und glücklich, wenn du dann einen guten Ride kriegst. Das ist halt durch nichts zu ersetzen. Also ja, das ist große Leidenschaft. Ja.
Genau.
Ja, und ansonsten laufen, ich mache viel noch so Yoga-ähnliche Sachen, so Stretching, Dehnung und so ein bisschen Workout, genau.
Wird auch,
absolut,
wird auch mega unterschätzt, meiner Meinung nach. Also,
wenn du es richtig machst.
Also ich meine, genau, also vor allem, wenn man viel sitzt etc., Yoga wird dann oftmals verpönt, aber ist echt super. Also ich verbinde es dann, wenn ich ins Fitnessstudio gehe, Krafttraining oder so, entweder davor oder danach, dann richtig ordentlich durchdehnen, auch Yoga-Übungen teilweise, wird echt richtig unterschätzt, auch das allgemeine.
Kann ich auch wirklich echt nur jedem empfehlen.
Ganz groß
ist eine echte Bereicherung. Man muss es halt wirklich regelmäßig machen. Ja.
Okay. Also ich mach noch Kampfsport nebenbei so. Ne? Also ich habe jetzt neulich mal Kraft-Maga-Probetraining gemacht. Genau, bin noch nicht ganz sicher, ob ich da jetzt noch mal drauf einsteige und so, aber ja. Also insofern bin ich polmäßig vom Yoga etwas weiter entfernt.
Definitiv.
Ich hab morgen Probetraining Boxen. Beim Boxen, mal sehen.
Boxen ist auch nochmal eine ganz andere Nummer.
Ja, guter Freund macht das schon seit irgendwie 10 Jahren von mir und der hat gesagt, hey, komm mit ins Boxen, weil ich natürlich immer die großen Sprüche geklopft habe, wie es so ist. Aber
morgen ja, dann wahrscheinlich
mein blaues Wunder erleben. Das ist auf jeden Fall konditionell echt so ein Ding. Also Boxen ist echt Kondition, Hut ab, ey. Also,
ja, eigentlich habe ich nur noch 2 Fragen, vielleicht sogar 3, aber 2 will ich hier auf jeden Fall stellen. Zum einen, du bist ja nun mitten auch im Markt, hast du sowas wie Traumimmobilie? Das fragen wir auch super gern, weil das ist, das lässt so ein bisschen manchmal auch so in die Persönlichkeit noch hineinschauen. Was bist du so für ein Typ? Wohnung, Haus oder sagst du dir, ist das völlig egal? Unsere coolste Antwort bisher war ein Zelt in der freien Natur. Vielleicht kannst du es ja toppen.
Okay, boah. Ich würd sagen, meine Traumimmobilie wäre überall auf der Welt. Also einfach im Flugzeug. Also ich bin so ein Typ, ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, ich kaufe mir mein Eigenheim. So, es gibt auch Gerald Hörn, glaube ich, ist bekannt, der sagt immer so, das Eigenheim in der Pampa. Also ich bin tatsächlich jemand, dem hält es nicht länger als ein paar Jahre irgendwo. Und ich muss dann auch wieder weiter. Also ich habe dann immer so, sag ich mal, ich fühle mich hier jetzt in Ringsburg mega wohl, aber ich weiß jetzt schon, hey, in 2, 3 Jahren möchte ich auf jeden Fall vielleicht Berlin, Hamburg in die Richtung. Oder also mich hält es immer generell auch, wo es schön ist, urlaubsmäßig. Ich kann auch nicht 2-mal in den gleichen Urlaub fahren, so geht für mich nicht. Also ich will eigentlich immer was Neues sehen, immer woanders hin. Deswegen Traumimmobilie, wenn es eine wäre, wäre es auf jeden Fall ein Penthouse, irgendwo in der obersten Etage. Aber dann sei es in New York, in Bangkok, cool. In L.A., sie wird dann wechseln.
Also Traumimmobilie ist Airbnb. Okay, alles klar.
Genau, auf jeden Fall. Also Airbnb finde ich auch mega. So, also für mich, ich könnte mir jetzt auch gar nicht vorstellen, dass ich ein riesen dreigeschossiges Haus habe, sondern für mich wäre es auch eher Richtung Wohnung, weil ich sage, hey, den Platz brauche ich eigentlich gar nicht. Ich fühle mich eher entfremdet in einem großen Haus, in einem großen Mehrfamilienhaus.
Okay. Gut, das kann sich ändern, wenn vielleicht mal Kinder im Spiel sind oder dann verschieben sich die Prioritäten dann schon ziemlich stark und dann wird man auch mal für eine Weile sesshaft. Es gibt ja mal so bestimmte Lebensabschnitte, so dass das.
Genau, da fließt das eigentlich.
Genau, das wollte ich dich auch fragen. Wie alt bist du? Ja. Wow, okay, also für 21,
ich bin so 21.
Du kommst dann schon deutlich reifer und älter rüber, sage ich jetzt einfach mal. Also sehr cool.
Genau, ja. Schade, dass wir jetzt keine Videoübertragung hier im Podcast haben. Ich habe extra den Bart stehen lassen.
Wir brauchen ein Foto von dir. Tut uns einen Gefallen, ja? Schieß doch einfach mal gerade ein Selfie von dir, okay?
Ja.
Dann packen wir das mal
drauf. Und schick uns das rüber. Ja. Und dann machen wir das vielleicht auch gleich und dann machen wir dann können wir die so nebeneinander setzen. Ja. Das sieht ganz cool aus. So, letzte Frage für euch. Und dann müssten wir die Stunde sehr ziemlich cool, genau vollkriegen. Content-Tipp. Du hast uns schon ein tolles Buch empfohlen. Liest du? Wo holst du deine Inspiration her? Was sind deine Quellen, wo du auch neue Ideen herbekommst? Ja, hast du da ein paar Empfehlungen für uns und vor allem für unsere Hörer?
Ja, also ich bin in letzter Zeit relativ von Büchern weggekommen. Zum einen Podcasting mega, so immer wenn ich Autofahren bin, beim Sport Podcasting ist so. Das sind so die Kanäle, die ich höre. Ja. Tim Ferriss ist mega bekannt, höre ich mega gerne. Auch einfach, hey, ich kenne mich in einem Thema überhaupt nicht aus, Sachen Meditation. Dann hat er einen Interviewgast irgendwie 3 Stunden über Meditation. Ich kann wirklich über Podcasts mich einfach in Sachen, mit denen ich nichts am Hut habe, eigentlich mega schnell über Tim Ferriss Podcasts irgendwo reinhören, mega interessant. Was ich auch noch empfehlen kann, aus Köln, Matthias Niggehoff. Er hat einen Podcast zu Werbepsychologie. Mega, mega entspannter, ruhige Person, aber mega, mega Mehrwert, auch für Unternehmer, was Verkaufspsychologie angeht. Und lesenstechnisch bin ich eigentlich, wie gesagt, von Büchern weggekommen und lese mir richtig gerne so Letter to Shareholders durch. Also so im Investmentbereich Warren Buffett, Joel Greenblatt, Howard Marks. Die ganzen Jungs, die so Hedgefonds haben, die geben meistens einmal im Jahr für die ganzen Investoren so einen 15-20-seitigen Brief raus, wo sie eben erklären, was treibt sie an, wie sehen sie die Märkte, wo denken sie, gehen die Märkte hin, und da steckt immer so viel Mehrwert drin, da hat man oft mehr als in irgendeinem 500-Seiten-Buch, deswegen gehe ich da irgendwie mal ein bisschen auf Qualität in letzter Zeit, also Podcast und so Letter to Shareholders oder Value Investing Blogs, gute Blogschreiber, solche Sachen, und bin ein bisschen weg von Büchern jetzt in letzter Zeit.
Danke. Das war's auch schon. Daniel, War ein super schönes Interview. Vielen Dank, war sehr informativ. Ich glaube, auch wir haben ja viele Makler unter unseren Hörern, die wird das wahnsinnig interessieren. Wir haben auch gerade auch hier für Jost Paffraud von Immobilien Scout echt gutes Feedback bekommen. Schön, dass du da warst. Vielleicht wiederholen wir das in einem Jahr, um einfach mal zu gucken, weil ja auch die Entwicklung so wahnsinnig schnell ist, wo wir dann stehen. An alle, die heute zugehört haben, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wenn es euch gefällt, kommentiert es einfach in den Comments. Wenn es euch nicht gefällt, bitte auch. Dann wissen wir, was wir vielleicht besser machen können. Coole Bude, der Podcast. Bis dann, wiederhören an alle.
Ciao,
tschüss.
Ciao.
Tschüss. Ciao.